Es ist der 13. Oktober 1984, als der Engländer John Low Darts-Geschichte schreibt. Er wirft im MFI World Matchplay den ersten 9-Darter, der jemals live im Fernsehen übertragen wurde. Dafür kassierte er eine satte Prämie von über 100.000 Pfund. Zur Erklärung, ein 9-Darter ist das perfekte Spiel im Darts. Dabei werden 501 Punkte mit nur 9 Würfen gecheckt. Wo der wahre Ursprung des Dartsports liegt und welche Entwicklungen in dessen Geschichte so etwas erst möglich machten, das erfahrt ihr in den folgenden Minuten. Und damit, Freunde, heiße ich euch herzlich willkommen zur ersten Spezialfolge des Darty Talk Podcasts. Warum Spezialfolge? Da gehen jetzt liebe Grüße an den Zuhörer Marc raus. Der hat nämlich vorgeschlagen, weil er sehr interessiert an der Geschichte von Sportdaten ist oder auch an historischen Rekorden und so weiter, hat er einfach vorgeschlagen, ich soll Spezialfolgen machen, wo ich so ein Wissen einfach vermittle. Und das fand ich super interessant, weil ich mich selbst noch gar nicht so sehr mit der Geschichte des Dartsports beschäftigt habe, dass ich mir gesagt habe, hey, ich werde eine Spezialreihe aufmachen, wo ich euch einfach pures Wissen vermittle. Genau, also Freunde, holt euch Popcorn, ein Bier, lehnt euch zurück und lauscht meinen Worten zur Darts-Historie. Aber Achtung, wenn ihr gerade Auto fahrt, dann macht bitte genau das nicht. Ja. Ach so, und eins noch, bevor wir anfangen. Nehmt es mir nicht übel, wenn ich irgendwas vergesse oder so. Ich wollte das Ganze jetzt nicht einfach nur komplett geskriptet ablesen. Ich habe mir natürlich Stichpunkte gemacht, aber ich wollte jetzt nicht einfach aus meinen Literaturrecherchen, Quellen einfach nur ablesen, was da steht. Weil dann fehlt erstens so ein bisschen das Insiderwissen, mein Hintergrundwissen, was ich vielleicht vorher auch schon hatte. Und es fehlt einfach die Spontanität. Ich glaube, da würdet ihr einpennen und ich sowieso. Genau. Weil dann könnte ich auch irgendeinen True Crime Podcast machen, die auch übelst geil sind. Aber das ist ja nicht Sinn der Sache hier. Gut, ich würde sagen, wir legen los. Und die Engländer, oder wir machen es anders. Wenn du dir jetzt denkst, und du hast schon ein bisschen Ahnung von Darts, dann wirst du denken, hey, die Engländer haben den Dartsport erfunden. Weil es ist das erfolgreichste Land, sage ich jetzt mal so. Und man denkt halt, da kommt es her. Die Weltmeisterschaften sind immer in England. Ja, viele sagen halt immer, die Engländer haben alles erfunden. Aber ich kann sagen, ist erstens nicht so. Und gerade bei der Ursprung des oder gerade wenn es darum geht, was der wahre Ursprung des Dartsports ist, ist das Ganze sogar bei wirklichen, wahren Historikern umstritten. Und da gibt es einige Möglichkeiten, die werde ich euch jetzt mal aufzählen. Jetzt müssen wir allerdings erstmal weit zurückschauen. Die Wurzeln des Dartsports reichen bis vor 400.000 Jahren. Damals hat man Wurfspeere halt als Waffen und als Waffen im Krieg und in Schlachten verwendet. Vor 30.000 Jahren, ist schon mal einiges näher, verwendete man das erste Mal Pfeil und Bogen. Der Name, und jetzt kommt's, nämlich nichts mit England. Der Name kommt definitiv von den Franzosen. Vor 2400 Jahren ungefähr nutzten die nämlich speerähnliche Wurfpfeile auch ebenfalls wieder im Krieg, haben allerdings schon mit den abgebrochenen Speer- und Pfeilspitzen auf Baumscheiben geworfen. Also die haben praktisch für die als Ziele gedient und die haben darauf trainiert. Und das Ganze wurde dann Darot, Darut oder Darte genannt. Übrigens, es gibt immer mehrere Legenden, wo der Dartsport herkommt. Ihr werdet einige davon auch kennen. Und die erste Legende besagte hier damals schon, dass die Baumscheiben sozusagen als Ursprung für die heutigen Dartscheiben gelten, was auch immer. Habe ich mir persönlich mal ein bisschen Kopf gemacht und dachte mir so, hey, es macht ja wirklich Sinn, weil die Risse in der ausgetrockneten Baumscheibe könnten halt sozusagen, das passt nicht immer perfekt, die sind ja nicht immer gleich, aber die könnten ja die Segmente darstellen zum Werfen. Und so der äußere Rinnenbereich bzw. die Jahresringe des Baumes könnten Doppel- oder Trippelfelder darstellen, habe ich mir jetzt dann daran einfach mal so ausgedacht. Macht ja irgendwie schon Sinn. Da werden wir nachher auch sehen, bei der zweiten Theorie ist es weniger vorhanden, sowas. Geht's aber weiter zum nächsten, bei den Römern nämlich. Die Römer, die haben damals schon wirklich gezielt ihre Wurfpfeile mit Widerhaken versehen und mit Bleigewichten beschwert. Das nannte man dann Plumbata, das ist der Fachbegriff. Und da kann man wirklich auch vielleicht schon sagen, hey, die Römer haben das erste Mal diese Pfeile auch gezielt verändert bzw. modifiziert, um gezielt damit auch werfen zu können. Einfach schon eine erste kleine Entwicklung. Ja, was können wir nach diesem Abschnitt zusammenfassen? Wir können zumindest festhalten, dass Darts damals mehr oder weniger als Geschick- und Zielfähigkeitstraining dienten, um einfach für den Kampf im Krieg zu trainieren. Allerdings fehlte damals halt einfach der Gedanke des Wettbewerbs und des Sports. So, jetzt machen wir wieder einen riesen Zeitsprung. Im 15. und 16. Jahrhundert nach Christus galten Darts immer noch als Waffe, aber es waren hier wieder die Franzosen, die das Ganze als beliebtes Hobby gemacht, also zum beliebten Hobby gemacht haben. Die haben nämlich in ihren Verpflegungsräumen, die sie halt hatten, auch auf Scheiben geworfen. Und hier besagen die Legenden, dass sie als Scheiben die Boden von Bierfässern genutzt haben. Könnte also auch ein Ursprung der heutigen Scheiben sein. Hier fehlt mir aber allerdings ein bisschen so die Struktur dahinter, weil, also klar, Bierfässer haben unterschiedliche Böden, gar keine Frage, aber meistens ist es halt einfach nur eine Holzplatte, whatever. Was habe ich gerade hier für ein Geräusch gemacht? aber es gibt natürlich auch, und das kann ich mir schon vorstellen, Bierfässer, wo die Böden aus mehreren Holzleisten bestehen. Und dann kann man halt sagen, hey, die Leiste bringt so und so viel Punkte, die so und so viel. Hat weniger mit dem Dartboard von heute von der Struktur her zu tun, wie das mit den Baumscheiben, aber ist halt zumindest auch eine Legende und macht auch schon irgendwie Sinn. Ja, der ganze Hype, den die Franzosen damit dann angefangen haben, der schwankte dann auch auf Großbritannien über. Und da, jetzt muss ich kurz gucken, schenkte Anne Boleyn um 1530 ihrem Mann König Heinrich der VIII. Einen Satz solcher Pfeile, die die Franzosen dann auch halt genutzt hatten. Und ja, dadurch, dass das praktisch dann am Königshause schon angekommen war, dieser Hype, sag ich mal, wurde das Ganze in England wirklich immer populärer. Dann hat man 300 Jahre einfach nur gespielt, ohne zumindest für uns bekannte Entwicklungen und Fortschritte zu machen. Aber 1860 war es dann soweit. Der Darts entwickelte sich zu einer richtigen Sportart. Und zwar gab es damals das englische Unternehmen Hockey & Sons. Hört auf den Namen, Hockey & Sons. Und die gaben die ersten Regeln vor. Da sind wir nämlich schon mal beim Thema Kneipensport, Freunde. Man hat damals, und das werden einige von euch kennen, habe ich zumindest schon von einigen Leuten auch, bevor ich das Ganze aufgenommen habe, gehört, die haben Bierkisten hintereinander gestapelt, um den Abwurfpunkt festzulegen. Das heißt, ich weiß nicht, wie viele das jetzt waren, aber die 200, das wäre eine Herausforderung. Die 2,37 Meter, die man heutzutage als Abstand zur Scheibe hat, die haben sie mit Bierkisten aneinander stapeln, sozusagen festgelegt. Finde ich krass. Und das Ganze hat man natürlich gemacht, damit endlich alle mal einen einheitlichen Abwurfpunkt haben, den man nicht übertreten darf. Ganz logisch. Und jetzt nochmal zurück zum Namen vom Unternehmen. Na, wer hat ihn sich gemerkt? Der heutige Name der Abwurflinie, Hockey, stammt genau von dieser Firma. Hockey & Sons. Hockey. Reimt sich. Im Deutschen, ich habe auch schon einige gehört, die das auch nennen, warum auch immer. Egal, ach komm, laber nicht so viel drumherum. Weiter geht's. Die heutige Anordnung, die haben wir dem englischen Zimmermann Brian Gamlin zu verdanken. Der hat sie nämlich 1896 festgelegt und wollte damit, also die Segmentanordnung mit den Feldern und so, ne, und wollte damit Ungenauigkeit bestrafen und Glückswürfe vermeiden. Was er sich dabei genau gedacht hat, das hört ihr dann in der nächsten Spezialfolge. Da werde ich mich dann ausschließlich um das Dartboard und die Pfeile kümmern. Da werde ich euch ein bisschen was zur Herstellung der beiden Sachen erzählen. Das ist mega, mega spannend. Ich habe mir auch coole Videos zu angeguckt. Und auch wie diese in der Historie auch so ein bisschen entstanden sind, die Boards und Pfeile. Nicht nochmal so, wie wir es jetzt hier gemacht haben, sondern ein bisschen auf eine andere Art und Weise. Das werdet ihr dann sehen. Kommen wir jetzt aber schon ein bisschen der Gegenwart näher. Anfang 20. Jahrhundert, also 1900, 1901 und so, kam es in Großbritannien dazu, dass Darts wirklich zu einem massentauglichen und populären Zeitvertreib geworden ist. Und es haben wirklich die ersten Wettbewerbe stattgefunden. Schon damals, das ist bewiesen, bildeten drei Würfe eine Aufnahme. Das Ganze geht aus einer Lokalzeitung aus Lancaster hervor. Nein, nicht Leicester, aka Leicester geschrieben, sondern Lancaster. Denn diese meldete 1902 die ersten 180er. Das ist sozusagen, für alle, die es nicht wissen, der Maximalwert, den man ja mit drei Würfen erzielen kann. Das höchste Feld ist 60 Punkte wert, also die Triple 20. Und die hat man halt dreimal geworfen, ergibt 180. Mathe-Genie, Toni, danke. In den 1920er Jahren gab es dann sogar schon erste Dart-Vereine, wie zum Beispiel den Hope and Anchor Darts Club in London. Und Freunde, ich habe da ein Bild zugesehen. 30 absolut schick gekleidete Männer, die wie auf so einem riesen Mannschaftsbild posen. Also das sieht richtig cool aus. Und dann ist mir aufgefallen, unten war ein Hund im Bild, warum auch immer. Neben dem Hund haben die so, hat einer in der ersten Reihe die Scheibe festgehalten. Und die Scheibe, die sah aus wie die Scheiben, wie ich sie von Fotos vorher gesehen habe, mit dem Boden von Bierfässern. War vielleicht ein kleiner Hinweis oder vielleicht war es auch nur gestellt, dass es davon kommen sollte. Aber selbst wenn, das mit den Bierfässern kam ja von den Franzosen, das wäre nicht schlau gewesen, von den Engländern das so zu zeigen, wenn es ja beabsichtigt gewesen wäre, wollte, ach Mann. machen wir weiter. Genau, jetzt kommt was, Freunde, was ich selbst bis zum Recherchieren nicht wusste. Das ist mir fast schon ein bisschen peinlich. Alle Darts-Kenner werden mich jetzt vielleicht ein bisschen auslachen. Aber die Dartsport, also der Dartsport wurde irgendwie dann doch noch nicht so akzeptiert, obwohl er ja da am Hype war, es haben sich die ersten Vereine gebildet und so. Er wurde sogar in der Öffentlichkeit verboten dann zu der Zeit, das heißt auch in Pubs. Weil, jetzt kommt's, Dart galt damals als ein Glücksspiel. Ich dachte, ich lese nicht richtig. Ich dachte wirklich, ich lese nicht richtig. Da die Briten aber wirklich bekannt dafür sind, auf alle möglichen Sportarten, auf jede Wette einfach zu setzen und einfach in Glücksspiel ihr Geld oder was auch immer man damals setzen konnte, reinzuballern. Worauf wollte ich jetzt hinaus? Achso, ja genau, die waren bekannt dafür. Und Jim Garside, der besaß ein Wirtshaus in Leeds, dem Adelphi Inn, und der hat genau da dort illegalerweise das Ganze zugelassen, das Wetten. Wurde dabei ja natürlich erwischt, ist aufgeflogen, landet vor Gericht. Und da hat er dann natürlich behauptet, was clever und absolut adäquat für die Geschichte des Sports ist, hat er behauptet, dass es kein Glücksspiel sei. Und um es zu beweisen, hat er dann seinen Freund und zugleich besten Spieler der ganzen Umgebung, sage ich jetzt mal, William Bigfoot Anakin, also Bigfoot ist sein Spielname, Spitzname, was auch immer, seine Fähigkeit vor Gericht unter Beweis stellen lassen. Veni, Vidi, Vici. Bigfoot hat gesagt, er trifft jetzt einfach mal dreimal die einfache 20. Ich weiß, ist nichts Krasses, aber er hat sie dann auch dreimal getroffen. Der Richter hat aber behauptet, das war nur Glück und wollte das Ganze dann nachmachen und hat aber nur mit einem von drei Pfeilen überhaupt die Scheibe getroffen. Die anderen beiden haben die Scheibe weit verfehlt. Veni, Vidi, Validus, er kam, sah und dominierte. Bigfoot schaffte es daraufhin, also er hat angesagt, ich treffe jetzt dreimal die Doppel-20. Und er hat auf Ansage dreimal die Doppel-20 getroffen. Das müsst ihr euch klar machen. Nur deswegen haben die Richter ihm dann geglaubt und das Urteil wurde gesprochen, this is no game of chance. Zu Deutsch, dies ist kein Glücksspiel. Das ist der Knackpunkt. Wer weiß, ich will mir gar nicht ausmalen, wenn es nicht geklappt hätte, wie weit der Dartsport heute zurück wäre in seiner Entwicklung oder ob es den überhaupt so geben würde. Vielleicht, weil England ist nun mal, was das 20. Jahrhundert wirklich angeht, ausschlaggebend für den Dartsport und dessen Entwicklung gewesen. Das muss man einfach so sagen. Das hört man ja jetzt auch. Zurzeit dreht sich bei dem, was ich erzähle, viel um die Briten jetzt im 20. Jahrhundert. Also ich will mir gar nicht ausmalen. Vielleicht hätte es den Sport nicht gegeben. Keine Ahnung. 1937, jetzt geht's ein bisschen weiter. Das ist auch unglaublich. Das ist wirklich unglaublich. Das glaubt einem keiner. 1937 gab's das größte Darts-Turnier aller Zeiten. Leute, egal wie gut ihr seid, ihr wollt da nicht mitmachen. Da haben über 300.000 Menschen dran teilgenommen. Und das waren fast nur Londoner und Umgebung. Das waren nämlich die Londoner Stadtmeisterschaften. Und Königin Elisabeth höchstpersönlich hat damals das Turnier mit einem Wurf eröffnet. Große Ehre. Ehrenfrau. 1970, jetzt gehen wir schon am Zweiten Weltkrieg vorbei, wurde Darts das erste Mal im englischen Fernsehen gezeigt. Und zwar beim News of the World Turnier. Oder hießen die einfach nur News of the World? Was das? Das ist ja Deutsch und Englisch. Was habe ich mir da aufgeschrieben? Keine Ahnung. 8 Jahre später startete dann BBC, das ist der TV-Sender, die erste Übertragung, Live-Übertragung einer Darts-Weltmeisterschaft. Damals die WM noch, oh, jetzt will ich das Falsche sagen, doch müsste von der BDO, von der British Darts Organization gewesen sein. Und was 6 Jahre später passierte, das wisst ihr ja, das war das Intro vorhin, Klingelingeling. ja, und der Sport, der befand sich damals wirklich auf dem Zenit. Also die Topspieler waren richtig famose, bekannte Stars. Die haben ganz viel Geld verdient, konnten locker damit ihren Lebensunterhalt finanzieren. Und jeder hat sie auch wirklich auf der Straße gefühlt erkannt. Anfang der 80er Jahre, also halt einfach ein paar Jahre später, kam allerdings die schlimmste Phase für den Sport. damals, das wissen bestimmt auch einige von euch, waren halt Alkohol und Tabak noch auf der Bühne erlaubt und ihr könnt es euch denken, in den Live-Fernsehübertragungen sind da Spieler völlig betrunken über die Bühne getorkelt, haben sich komplett daneben benommen. Und dann gab es da eine Comedy-Sendung, ich kenne sie nicht, Not the 9 O'Clock News. Da hat unter anderem Mr. Bean wohl mitgespielt oder mitgemacht. Und die haben sich darüber lustig gemacht. Und das ist dann viral gegangen, dieser Spot. Weiß nicht, ob man sich den noch angucken kann. Und der Sport bekam natürlich dann ein schlechtes Image aufgrund dieser Unprofessionalität. Folge davon ist natürlich das Sponsorenabspringen. Und ja, weitere Konsequenzen war, dass nur noch die WM übertragen werden durfte im Fernsehen. 1989 wurde dann der Alkohol verboten. Es hat aber auch erstmal gar nichts daran geändert. Zur Folge hatte das natürlich auch alles übrigens, dass die Einnahmen der Profis gar nicht mehr ausreichten, um ihren Lebensunterhalt zu finanzieren. 1992, absoluter Knackpunkt auch wieder, gründeten Phil Taylor, Dennis Priestley und Eric Bristow. Die Namen kennt man eigentlich, wenn man sich mit Darts beschäftigt. Phil Taylor kennt, glaube ich, sogar jeder. Und ein paar weitere Spieler, ich glaube, es waren sogar mehr als 10. Die haben einen eigenen Verband gegründet, und zwar den World Darts Council, den WDC. Und das Ziel war natürlich wieder, das Image aufzubessern. Und das wollten sie durch bessere Öffentlichkeitsarbeit schaffen. Und sie wollten natürlich auch neue Geldgeber gewinnen. Und das haben sie sogar geschafft mit Sky Sports damals zusammen. Die haben dann, glaube ich, zumindest 3 Turniere im Jahr oder so erstmal übertragen. Und das hat sich dann gesteigert und war ein absoluter Erfolg. Der British Darts Organization, also der BDO, gefiel das natürlich gar nicht. Die haben daraufhin einfach mal alle Spieler der neuen WDC für die großen Turniere des WDF gesperrt. WDF, World Darts Federation, das ist sozusagen auf internationale die Organisation, die sich da drum gekümmert hat. Darauf haben die Spieler natürlich sofort geklagt und das Gericht entschied glücklicherweise, dass beide Verbände, also der neue Verband WDC und der alte Verband BDO, parallel bestehen bleiben können und die Spieler auch ganz normal denn an den großen Turnieren teilnehmen dürfen. Das Ganze, was ich gerade erzählt habe, ist auch bekannt als der Darts-Split. Ja, was kann man heute sagen? Oder seitdem sagen, die PDC ist seitdem eigentlich der beliebtere Verband, absolut. Ich beschäftige mich zum Beispiel gar nicht mit der BDO. Habe auch noch nie von denen irgendein Spiel oder eine WM gesehen, um ehrlich zu sein. Und wenn wir jetzt von der Darts-WM reden, dann reden wir eigentlich immer von der PDC. Habe ich das überhaupt gesagt, dass die PDC aus der WDC entstanden ist? Habe ich es vergessen? Ich weiß es gar nicht. Aber wir reden dann immer von der Darts-WM, die von der PDC ausgetragen wird, und zwar im Alexandra Palace, aka Ali Pally in London. Und das Ganze findet ja immer zum Jahresende bzw. Jahresübergang statt. Und, was ich selbst natürlich auch nicht wusste, die BDO-WM, die findet dann immer direkt danach im Januar statt. Und dort hat man es sogar irgendwie gemacht, dass man eine gesonderte Frauen-WM hat. Finde ich eigentlich schon ganz cool. Also, weiß nicht, kann man sich jetzt drüber streiten. Ich will da jetzt gar nichts großartig Falsches sagen. Ich finde die Idee eigentlich cool, dass du eine gesonderte Frauen-WM hast, wo die Frauen ihre Chancen haben. Oder? Ich weiß nicht, jetzt bin ich am struggeln. Obwohl ich glaube, die optimale Lösung, die mir jetzt zumindest irgendwie spontan einfällt, aber wahrscheinlich absolut kacke ist, die wäre, dass du eine gesonderte Frauen-WM machst und die Frauen trotzdem bei den Männern mitspielen lässt. Nee, es macht keinen Sinn. Weil dann würden sich die Männer, also ist meistens nicht so, aber dann würden sich die Männer ja benachteiligt fühlen, beziehungsweise die Frauen würden den Männern Plätze wegnehmen, ist scheißegal. Das schneide ich raus. Nicht. Ist ja auch egal, dafür lebt ja der Podcast. Und in Deutschland, endlich kommen wir auch mal zu Deutschland. Ja, hier waren wir mal nicht die Mitstreiter von Anfang an und auch bisher noch gar nicht so krass erfolgreich im Dartsport. Aber 2004, relativ spät angefangen, haben wir das erste Mal den Sport im Fernsehen übertragen. Und seitdem ist das Ganze ja im Aufwärtstrend. Also gerade jetzt in den letzten 3-4 Jahren voller Hype. Und da auch an dieser Stelle Props an Elmar Polke und Sport 1 bzw. The Zone. Okay, der Sohn ist jetzt nicht deutsch, aber Sport 1 zumindest, beziehungsweise Sport 1 hieß damals auch noch DSF 2004. Ich bin durch mit der Geschichte. Das war es eigentlich schon. Ansonsten müsste ich jetzt alles abgearbeitet haben. Ich habe ja gesagt, wenn ich das vergessen habe, tut es mir leid. Zum Abschluss wage ich jetzt mal noch einen Tipp. Ich habe gesagt, das habe ich mir aufgeschrieben, ich wollte einen Tipp abgeben, weil Deutschland ja bisher nicht so erfolgreich international war, zumindest nicht im Vergleich zur Niederlande oder ja, weiß nicht, Schottland, England. Ich will jetzt mal einen Tipp abgeben, wer der erste deutsche Darts-Weltmeister wird. Und zwar in den nächsten 10 Jahren. Und das ist für mich Nico Kurz. Das ist für mich ein super talentierter Spieler. Der ist, glaube ich, ein Jahr älter als ich, also wirklich noch jung und entwicklungsfähig, hat aber ein Riesenpotenzial. Der hat ja auch bei der letzten WM fast einen neuen Darter geschafft. Er hatte 8 perfekte Darts. Den 9. leider nicht getroffen, aber er wurde auch dafür schon so als ziemlich junger Spieler ziemlich hart abgefeiert. Und das ist schon stark, ne? Auf der Bühne Ali Pelli sowas abzuliefern in dem Alter, der ist jetzt 22. Das ist krass. Respekt da an Nico Kurz, falls er das hier hört. Genau, das war's mit der Folge. In der nächsten Folge hatte ich schon angekündigt, geht's dann um Dartboards und Dartpfeile. Ansonsten an dieser Stelle jetzt schreibt mir auf Instagram oder auf der Podcast-Plattform eures Vertrauens, wenn es in den Kommentaren oder im Feedback geht, gerne eure Themenwünsche. Was wollt ihr auch in den Spezialfolgen hören? Was findet ihr da mega interessant? Ich werde auch noch eine Folge zu Rekorden machen, das verspreche ich euch, weil Rekorde auch immer richtig geil sind. Genau. Lasst ein Like oder ein Abo da auf der Podcast-Plattform eures Vertrauens und auf Instagram definitiv auch. Da bin ich, denke ich, oder da könnt ihr immer auf den neuesten Stand kommen. In dem Sinne soll es das jetzt auch gewesen sein. Ich mach's wie ein Echo. Man hört sich, meine Freunde.